willkommen zum Podcast zwischen Kopf und Kreide. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, Björn Nölte. Er ist Bildungsinnovator, Autor und Fortbildner, auch früher mal Lehrer gewesen. Und er beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie eine zeitgemäße Prüfungskultur aussehen kann und warum Noten in einer zukunftsorientierten Schule keine Hauptrolle mehr spielen sollten. Genau, und darüber haben wir uns unterhalten. Insgesamt würde ich sagen, wir haben uns ganz viel über Noten, Prüfung, Schulentwicklung unterhalten und wie man das eben auch vielleicht in seinen eigenen Unterricht einbauen kann. Ja, es lohnt sich mal wieder, natürlich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich freue mich über Feedback. Ja, dann erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, Björn Nölte, dass du da bist.
Sehr gerne.
Und wir werden uns heute so ein bisschen über Schule ohne Noten und auch verschiedene Prüfungsformate vielleicht unterhalten. Aber zuerst möchte ich ganz gerne nochmal fragen, der Podcast heißt ja Zwischen Kopf und Kreide. Wo würdest du dich denn einordnen, zwischen Kopf und Kreide?
Gute Frage, was man jetzt mit Kopf und mit Kreide jeweils meint, nicht? Also Kreide wahrscheinlich aus zwei Gründen nicht so sehr, weil A, bin ich ja nicht mehr direkt im Klassenraum tätig, sondern außerhalb davon. Und B, auch deswegen, weil ich ja jetzt nicht auf Teufel komm raus und nur, aber mich ja auch so Zeit Berufslebens sozusagen für digitale Möglichkeiten eingesetzt habe. Nicht so, dass nun Kreide gar nicht sein darf, aber doch in die Richtung Digitales auch noch mehr und sinnvoll zu nutzen. Von daher wahrscheinlich weniger Kreide und mehr Kopf. Also Kopf gefällt mir gut.
Und ja, wenn du jetzt jemanden triffst, der kennt dich nicht, was würdest du demjenigen sagen? Was ist dein Beruf? Was tust du?
Mein Beruf ist Schulrat. Das klingt ja erstmal, das Schöne ist, man kriegt dann erstmal eher so einen Hilfeblick.
Ja.
Weil Schulrat klingt so nach, oh je. Also das sind die, die verbieten, das sind die, die irgendwie an grauen Aktentischen sitzen und eher nicht zuständig sind für das Schöne, Freudige an den Schulen, sondern eher an den Sachen, die nicht klappen. Und dann kann ich ja sagen, naja, ich bin offiziell Schulrat, aber so. Und bin da jetzt irgendwie jemand, der in der Funktion, in der Schulaufsicht eher versucht, Dinge zu ermöglichen und ja auch kein staatlicher Schulrat ist. Also ich bin angestellt bei der Evangelischen Schulstiftung in der EGPO. Wir betreiben 35 Schulen in Berlin und Brandenburg, also sind der größte freie Träger in Berlin und Brandenburg. Und bei uns und die Schulen bei uns haben eben neben der staatlichen Schulaufsicht eine eigene. Das sind meine beiden Kolleginnen und ich. Und wir haben also insofern zwei Ansprechpersonen in der Schulaufsicht. Und wir sind eben ausdrücklich dafür da, nicht zu kontrollieren und zu verbieten, sondern zu begleiten, Rückendeckung zu geben, zu unterstützen, Schulentwicklung auch anzustoßen und damit auch ganz positive Akzente zu setzen. Und das in Zusammenarbeit mit den Abteilungen bei uns, Bau, IT, Datenschutz, die man da gleich auf sehr kurzem Weg bei uns erreichen kann im Vergleich zum staatlichen System, macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Insofern bin ich offiziell Schulrat, aber eben ein bisschen anders vielleicht, als man das normalerweise kennt. Was jetzt nichts sein soll gegen die staatlichen Schulräte, um Gottes Willen, die machen tolle Arbeit, denke ich gerade, wer hört das alles. Also es soll jetzt gar nicht heißen, aber es ist eben eine etwas andere Tätigkeit. Das soll jetzt aber nicht staatliche Schulaufsichtspersonen diskriminieren. Also die machen auch einen ganz tollen Job.
Und du warst aber vorher ja mal Lehrer. Wie ist
Genau.
Es dazu gekommen, dass du jetzt im Schulrat
Ja.
oder ja?
Ja, also ich habe immer mal wieder gewechselt. Also ich glaube, grundsätzlich ist es ja berechtigterweise so, dass manche sagen, mein Gott, ich bin Lehrkraft, ich fühle mich wohl an meiner Schule, in meinem Klassenraum. Ich finde es super, ich mache das 25 Jahre oder 35, wunderbar. Ich glaube, Kolleginnen brauchen das eine wie das andere. Ich bin, glaube ich, jemand, der auch spätestens so nach 7 Jahren immer mal geguckt hat, wo kann ich mich doch nochmal woanders vielleicht auch selbst mir selbst beweisen. Und das ist richtig, ich bin ganz normal ausgebildete Lehrkraft für Deutsch und Geschichte, Gymnasium, staatliches Gymnasium. Völlig normal, ich war Oberstufenkoordinator, ich war eine Zeit lang auch in der Lehrerbildung tätig, also das hieß damals Hauptseminarleiter. Man ist erst Fachseminarleiter mit einem Fach, das war bei mir Geschichte. Dann wird man möglicherweise Hauptseminarleiter. Inzwischen heißt es in Brandenburg Ausbildungscoach. Das ist auch nochmal, oder Coachin. Das ist auch nochmal ein interessantes Thema übrigens, nicht, wie sich Ausbildung da verändert. Und ja, dann bin ich von da aus Potsdam wieder zurück an die Schule. Das war schon mal komisch. Also das war das erste Mal, dass alle gesagt haben, du bist verrückt. Denn wenn man mal in dieser Villa in Potsdam mit Blick auf den Griebnitzsee sitzt, hat es geschafft als Hauptseminarleiter sozusagen. Da geht man eigentlich nicht weg. Das ist so toll und schön. Das ist so Endstufe, so ein bisschen gefühlt. Und dann dachte ich aber, nee, das ist mir hier zu glatt. Das funktioniert alles so gut. Also ich war nicht unglücklich, sondern ganz im Gegenteil. Alles toll. Aber irgendwie dachte ich so, stimmt es überhaupt noch, was ich den ReferendarInnen hier erzähle über Gelenkstellen im Unterricht und so? Ich sehe zwar Unterricht von hinten, aber ich bin da nicht so mit drin. Vielleicht stimmt es gar nicht mehr so und wollte dann zurück und habe mir dann eine tolle Schule ausgesucht in Potsdam, um wieder zurückzugehen, dann damals als Oberstufenkoordinator. Aber es war schon wirklich da so, dass alle gesagt haben, das ist verrückt, mach das nicht. Und als ich dann da war und es auch wieder gut lief, da kam dann die Möglichkeit ins Spiel, hier diese etwas eigenartige Schulratsstelle bei der Evangelischen Schulstiftung anzunehmen. Und es roch für mich so sehr nach Gestaltungsmöglichkeit, dass ich da nicht Nein sagen konnte. Und ich habe es nicht bereut. Das ist also wirklich toll. Man verliert ja bei jedem Abschied immer auch eine ganze Menge, nicht? Also bei mir dann jeweils Kontakt zu SchülerInnen, Kontakt zu ReferendarInnen. Aber ich habe auch jedes Mal unheimlich viel gewonnen. Und ja, insofern bin ich jetzt hier. Aber von 7 Jahren sind wir noch ein bisschen entfernt. Mal gucken, wie es weitergeht.
Und wie ist es dann dazu gekommen? Also, du beschäftigst dich ja intensiv mit dem Thema Noten und verschiedene Prüfungsformate. Und wie ist es dazu gekommen, dass das jetzt so ein Thema ist, was unbedingt für dich ja, besprochen werden muss?
Das hat mich, glaube ich, schon lange beschäftigt. Also Umgang mit Leistung habe ich immer gesehen als sowas ganz Zentrales. Also nicht, weil ich jetzt so ein Leistungsfetischist bin oder irgendwie unbedingt gerne prüfen will oder so, sondern ich habe eigentlich immer gesehen, dass das Thema Leistungsbewertung in der Schule eine unglaublich große Rolle spielt. Also im Sinne von, wir würden ja gerne ABC machen, aber dürfen wir denn das? Wir müssen doch am Ende zu den Noten kommen oder hier spielt auch das eine Rolle. Und auch im privaten Umfeld habe ich mehr und mehr wahrgenommen, wie über Schule gesprochen wird. Ganz oft im Sinne von, ja, keine Ahnung, mein Sohn Herbert hat jetzt in der Klausur in Deutsch eine 2. Ach super, kann man anstoßen, weiter grillen, das war's. Also da spricht niemand über, was hat er da eigentlich gemacht, wie ging es dem, wie kam der voran, sondern Notenorientierung dominiert ganz stark Elternkommunikation nach meiner Empfindung und auch diese Elternsprechtage, die ich auch oft erlebt habe, egal in welcher Rolle, beschränken sich dann oft auf Notenbuch rausholen und gucken, also oder spätestens irgendwann kam der Moment, wo dann dieses Notenbuch rausgeholt wurde und das stand so sehr im Zentrum, wenn es so halbwegs in Ordnung ist, okay, dann kann man wieder gehen, ansonsten muss man gucken, naja, häufiger melden, ja, Dankeschön, also typische Sachen dominieren, das Sprechen über Schule. Und der ganz entscheidende Punkt waren meine schlauen Schülerinnen in Potsdam, die gesagt haben, in dem Moment, als ich ihnen kam mit, wir wollen jetzt mal ganz stark digital arbeiten, guck mal, das bringt doch Vorteile, wir können kollaborativ in Dokumenten arbeiten, kann doch nicht sein, dass ihr später nur am Computer sitzt, aber jetzt nur mit der Hand schreiben müsst, lasst uns doch mal sowas machen. Und wir konnten an unserer Schule anbieten, dass eben auch alle Klausuren digital geschrieben werden. Und die Schülerinnen haben ganz schlau gesagt, machen wir gerne alles mit, Herr Nölte, also super, aber am Ende in den Prüfungen des Abiturs sitzen wir ja doch wieder mit dem Stift in der Hand vor der Prüfung und darauf müssen Sie uns vorbereiten. Das kann ja nicht sein, dass das eine nicht zum anderen passt. Und dachte ich, die haben recht, das ist schlau. Also wir müssen die Sachen zusammendenken, wir können nicht Lernkultur verändern, ohne Prüfungskultur zu ändern. Inzwischen kommen wir ja vielleicht auch noch drauf. Bin ich oder meine Leute vom Institut für zeitgemäße Prüfungskultur, wir sind so weit, dass wir sagen, wir brauchen eigentlich keine Prüfung. Wir würden am allerliebsten als Vision eine Schule entwickeln, die überhaupt keine Prüfung mehr braucht, die auch die damit verbundenen Stress- und Angstsituationen nicht braucht und die schlaue andere Wege findet, um Leistung unter Beweis zu stellen. Aber auf dem Weg dahin, glaube ich, muss man immer mitdenken, dass die Prüfungskultur, die Lernkultur dominiert. Und um vielleicht die Erzählung noch zu Ende zu führen, wir haben dann unseren Schülerinnen versprochen, naja, wenn ihr euch darauf einlasst, dann versprechen wir euch, dass ihr eure Abiturklausuren, zumindest in Deutsch und Geschichte, am Computer schreiben könnt. Und ja, das war vielleicht im ersten Moment ein bisschen leichtfertig, aber wir haben 2 Jahre Zeit der Vorbereitung und der Bearbeitung des staatlichen Schulamts gehabt und tatsächlich kam es dazu. Und zweiter, ich weiß gar nicht, wann war 2019, schon eine Weile her, haben diese Schülerinnen dann tatsächlich die ganz normalen Abiturklausuren am Computer schreiben können. Deswegen haben sie sich auch vorher im Unterricht auf diese Formen eingelassen. Da habe ich diesen Zusammenhang so stark gesehen. Und deswegen glaube ich, wenn wir Schule zum Guten verändern wollen, dann ist ein ganz wichtiger Hebel dabei der Umgang mit Leistung oder die Prüfungskultur.
Jetzt nochmal einen Schritt zurück, bevor wir dann auf verschiedene Prüfungsformate und so eingehen. Woher kommt das überhaupt, dass wir Noten geben? Also, warum machen wir das?
Ja, na, es ist die Selektionsfunktion. Ja, wir glauben, ich denke inzwischen, das ist, wir können haben andere Wege, es muss nicht, aber wir glauben, dass Schule die ganz wichtige Aufgabe hat, Allokation zu betreiben. Das heißt also zu sagen, wer ist für welche spätere Position in der Gesellschaft geeignet. Dass wir sagen, wir müssen sortieren, wir brauchen sozusagen die gaußsche Normalverteilungskurve, weil wir sagen müssen, 14 ist dafür geeignet, der darf Pilot werden, Sarah leider nicht, die darf nur XY werden. Das ist so die Vorstellung. Und diese, ja, diese Funktion von Schule zu sortieren und Studienplätze zu vergeben, das führt dazu, dass alles, was vorher passiert, auch diesem System unterworfen wird. Und es ist A, vollkommen dysfunktional. Noten sind überhaupt nicht zuverlässig, sind nicht kein verlässlicher Gradmesser für zukünftige potenzielle Leistungen oder für Persönlichkeiten, null. Aber alles, was vorher passiert, wird diesem System unterworfen. Soweit, dass bei uns an Grundschulen schon Eltern aufgeregt in der dritten Klasse sich bei mir dann beschweren. Wenn an der Schule nicht weitergekommen wird, dann bin ich die Anlaufstelle, wo es dann heißt, die machen da ganz komische Sachen, die schreiben keine Klassenarbeiten. Das kann doch nicht sein. Mein Kind muss doch vorbereitet werden aufs Gymnasium, muss doch später Abitur machen. Dann müssen wir doch jetzt hier in der dritten Klasse, bitteschön schon ordentliche Klassenarbeiten schreiben. Also das wirkt so weit voraus, weil wir glauben, das ist dann wichtig für die spätere Position. Und es ist ja leider tatsächlich so, dass viele Studienplätze immer noch so vergeben werden. Aber ich könnte eine Reihe von Beispielen nennen, wo auch die Vergabe von Studienplätzen ganz anders geregelt wird, viel sinnvoller geregelt wird. Und wir dieses System eigentlich gar nicht mehr brauchen. Und vielleicht darf ich das noch sagen, um die Leute zu erschrecken. Die Skala von 1 bis 6 übrigens, ja, damit kriegt man die Leute immer wach, die stammt aus dem Jahr 1936. Das waren die Nazis. Also vorher gab es 1 bis 4 und anderes, aber das, was wir heute haben als normal von Note 1 bis 6, das waren die Nazis. Also es ist jetzt ein bisschen billig, aber damit kriegt man manchmal Aufmerksamkeit.
Ja, aber ich meine, das ist ja auch nochmal so, ne? Also ich meine, so, und das ist wichtig nochmal zu sagen, finde ich. Jetzt hast du ja auch in deinem Buch Mythen nochmal aufgedeckt oder was könnte man dazu sagen? Ne? So dieses, ich höre das auch sehr, sehr häufig, dass wenn man keine Noten gibt, dann machen die SchülerInnen ja auch überhaupt nichts. Ne? Was könnte man darauf antworten?
Naja, also eine jetzt mal ehrliche Antwort ist tatsächlich, dass der Untertitel dieses Buches noch wichtiger ist als der Titel. Also neue Wege im Umgang mit Lernen und Leistung heißt eben, wir können nicht von heute auf morgen einfach Noten abschaffen, dann wird alles gut. Und auf deine Frage konkreter zu antworten, die Schülerinnen sind ja ihr Leben lang auch an dieses System gewöhnt. Das ist so, wenn du jetzt einem Esel 10 Jahre lang die Mohrrübe vor die Nase hältst, damit er zu dem Schuppen läuft, und dann kommt die Mohrrübe irgendwann nicht mehr, dann läuft er von alleine da nicht hin. Wenn der Esel diese Mohrrübe nie gehabt hätte und er sehen würde, Mensch, in dem Schuppen gibt es tolle Sachen, dann laufe ich mal aus Neugier und Lust selber dahin. Das klappt. Aber wenn er so trainiert ist, nur dahin zu laufen, wo die Möhre jeweils hängt, dann tut er sich schwer damit, was anderes zu machen. Das sehen wir und sehe ich an meinen Schulen ja auch. Wenn man da an die SPZ guckt, wo von vornherein keine Noten gegeben werden, dann hat man da Schülerinnen, die wirklich authentisch sagen und beurteilen können, wie lernt es sich denn ohne Noten, mit anderen Systemen. Und zwar sagen diese Schülerinnen viel besser. Und in dem Moment, wo wir unsere Noten dann bekommen müssen in der Oberstufe, merken wir gucken viel mehr nur auf uns selbst, wir gucken nur auf die Einzelleistung und vor allen Dingen, wir machen nur so viel, wie gerade für die Note notwendig ist und dann stoppt das Ganze. Früher haben wir Projekte gemacht zusammen und haben uns nicht darum geschert, ob der eine ein bisschen mehr macht als der andere, sondern wir haben das Projekt gemeinsam angefasst. Und dann beendet, wenn es fertig war. Und nicht, wenn jetzt einer die richtige Note erreicht hat. Und das finde ich, da muss man eben mit den Schülerinnen, mit den wenigen Schülerinnen sprechen, die es auch wirklich beurteilen können. Ich mache den Schülerinnen überhaupt keinen Vorwurf, die ihr Leben lang so gelernt haben, kennen es nicht anders. Und genauso ist es ja mit Eltern. Deswegen ist der Kampf da so schwierig. Aber er ist genauso wichtig und notwendig, dass wir eben sagen, das muss Leute geben, die darauf hinweisen, dass das eigentlich Quatsch ist, was wir da machen.
Und daraufhin habt ihr dann im Grunde das Institut für zeitgemäße Prüfungskultur gegründet. Was macht ihr da? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ihr kommt einmal im Monat zusammen oder?
Nein, es ist ja eigentlich, es war eigentlich eine Geburt in der Corona-Zeit. Das entstand in der Keimzelle so, dass in Nordrhein-Westfalen ganz innovativ man im Land überlegt hat, wie können wir denn, wenn wir jetzt in Corona andere Lernbedingungen haben an den Schulen, wie können wir denn da auch mit Leistungsbewertung und Prüfung anders umgehen? Und in der Zeit, nicht, da bekamen eben einige von denen, die jetzt so zum Institut gehören, und dazu gehörte ich auch, waren wir beschäftigt mit so einem Text, was für NRW quasi Ideen entwickeln sollte, wie kann man mit Leistungen umgehen. Und an der Stelle haben sich so Menschen, die sich vorher eigentlich nur durchs Netz kannten, zusammengefunden und gedacht, also das Ganze ist ja eine hybride, wenn man so will, oder auch digitale Angelegenheit. Wir haben zwar einen ordentlichen Sitz in Berlin, das gibt's alles, also es ist jetzt kein Fake, aber eigentlich ist es deswegen, weil wir ja in der Schweiz, in London und sonst wo verteilt sind, ist es eine digitale Angelegenheit, die in der Zeit sich gegründet hat mit Menschen, die eigentlich gemeinsam auch diese Erkenntnis hatten. Also in Corona war es ja nochmal im Brennglas extrem, dass die Frage so unter den Nägeln brannte, aber diese Einsicht, dass Prüfungskultur verändert werden muss, hat uns alle vereint, so unterschiedlich, wie wir da auch vielleicht waren. Und ja, das gibt uns jetzt seit, überlegen, 4,5, 5 Jahren bald, 4,5 Jahren. Und das gedeiht und geht voran. Wir haben inzwischen, sind wir Arbeitgeber, nicht? Wir haben eine Geschäftsstelle, wir haben eine Leiterin der Geschäftsstelle. Und also wir haben am Anfang ja sehr stark mit konkreten Praxisbeispielen, Hilfen für Lehrkräften gearbeitet. Das ist ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil wir das Gefühl haben, das machen jetzt schon wirklich sehr, sehr viele. Da haben wir viel angestoßen, aber das ist gar nicht unser Hauptgeschäft, sondern wir sind auf der einen Seite eben auch bei allen möglichen Veranstaltungen aktiv. Also wir kriegen viele, viele Anfragen von Schulen, das können wir schon gar nicht so bedienen, aber es gibt eben auch größere Veranstaltungen, wo dann eher dann Zusammenkünfte von Schulleitungen oder in Ländern so größere Schulverbünde zusammenkommen, wo wir dann auftreten. Und wir sind eben auch inzwischen vor allen Dingen in Kontakt mit den Bildungsministerien, Bildungsbehörden der Länder. Das sieht man jetzt gar nicht so offen für Instagram oder sonst wo. Aber das ist eigentlich eine sehr einflussreiche und wirksame Arbeit, dass wir hinter den Kulissen eigentlich da die Institutionen beraten und auch schon das eine oder andere so mit auf den Weg bringen konnten. Also es gibt ja von der KMK inzwischen ganz gute Papiere. Und es gibt auch in Ländern mitunter auch schon Veränderungen in den Verordnungen. Und das sind so, da steht jetzt nicht überall unser Name dran, aber das sind so die Ebenen, wo wir denken, das ist sinnvoll, an den Stellen auch Veränderungen herbeizurufen. Weil vieles sagen Lehrkräfte zu Recht, wenn uns da Gesetze einengen, kann ich mich auf den Kopf stellen, nichts verändern. Deswegen müssen wir daran, wo man wirklich auch die Rahmenbedingungen verändert. Und also einmal im Monat treffen ist schon eher untertrieben. Also wir sprechen uns häufiger.
Und wenn ich jetzt davon ausgehe, es gibt jetzt eine Schule ohne Noten, was mache ich dann? Also mache ich dann Prüfungen offensichtlich, ne? Das ist ja auch die Idee. Was gibt es für praktische Ideen, der Umsetzung?
Naja, also das ist jetzt ein weites Feld. Da musst du dann irgendwann Stopp sagen, wenn ich jetzt zu lange
Okay.
erzähle. Das Problem ist ja, nicht, es gibt so eine kurz-, mittel-, langfristige Lösung. Also man kann ja schon, also ich sage mal ein Beispiel, auf dem Weg, also es geht, glaube ich, insgesamt darum, bei dem Umgang mit Leistungen Fremdbestimmung zu reduzieren, also zu versuchen, dass nicht du die Lehrerin bist, die mich bewertet, sondern im besten Fall ich selbst eigenverantwortlich unter Beweis stellen kann, wann und wie ich will, was ich kann. Und dass mir dessen auch selbst bewusst werde, dass dann quasi auch in späteren Übergangssituationen nicht ein fremdbestimmtes Notenzeugnis ohne viel Gehalt maßgeblich ist, sondern das, was ich selber wirklich an Kompetenzen mitbringe und zeigen kann. Und da, also es gibt ja ganz viele, sag ich mal, schlechte Dinge im bestehenden tradierten System. Und jetzt kann man so Sachen machen, was ja total populär ist im Moment. Diesen Test-Talk zum Beispiel. Der kommt aus Kalifornien, nicht, wo man 10 Minuten vorher zur Arbeit erscheinen lässt. Die Schülerinnen, die können sich dann 5 Minuten die Aufgabe angucken ohne Stift und dann nochmal 5 Minuten im Klassenraum mit wem auch immer sie möchten darüber sprechen. Das ist eine ganz sinnvolle Angelegenheit, weil es den psychischen Druck abbaut, weil es mir im Vorfeld die Gewissheit gibt, wenn ich da wirklich einen Blackout habe, weiß einen Begriff nicht oder irgendwas muss ich mir nochmal absichern, habe ich nochmal in der Minute die Chance, mich da abzusichern. Und die Untersuchungen dazu aus Gütersloh, die zeigen, dass die Leistungen von allen Schülerinnen sich dadurch enorm verbessern. Warum? Weil die psychische Situation eine andere wird und weil man es damit schafft, dann vielleicht wirklich auch Leistung anzugucken und nicht nur testet, wie gut die Schülerinnen mit Stress und Angst umgehen können. Das ist eine tolle Sache, aber es ist ja eigentlich innerhalb des Systems, also es verändert kein Format von Klassenarbeit oder kein Umgang. Also sowas kann man auch machen, gar nicht schlecht, aber der große lange Wurf auf lange Sicht wäre eben, dass man Formate findet, die viel sinnvoller Leistung entfalten. Und da, ohne das jetzt vielleicht zu lang, also ich versuche mich kurz zu fassen, darum gesagt, da gibt es zum Beispiel Methoden des sogenannten formativen Assessments. Das bedeutet, dass Schülerinnen über einen längeren Zeitraum Aufgaben bekommen, also dass dieses Kurzschrittige aufhört und das natürlich je nach Alter, aber in der Oberstufe dann schon Projekte, Arbeiten über Wochen oder Monate stattfinden, also so wie es auch in Unis stattfindet. Und dass in diesem Prozess die Lehrkraft genauso wie Mitschülerinnen oder vielleicht auch KI inzwischen Feedback gibt zum gerade entstehenden Text oder Produkt. Und das nennt sich dann eigentlich nicht Feedback, sondern Feedforward, weil das ein Feedback ist, was sagen soll, was kannst du vielleicht noch anders machen. Und dann schreiben die Schülerinnen komplexe Texte, hochanspruchsvoll. Und haben am Ende dann wirklich eine Kompetenz entwickelt, die sich nicht nur auf ein abgehacktes kleines Arbeitsblatt bezieht, sondern auf einen größeren, längeren Text, was viel sinnvoller ist, um auch fachliche Kompetenzen zu erwerben. Und dann, also so war das in der Methode bei meinen Schülerinnen, dann haben die am Ende gesagt, und das war für mich so ein Erfolgserlebnis, dass die Schülerinnen dann meinten, naja, die Klausur müssen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr schreiben. Wir haben ja jetzt wirklich gelernt, wie das geht. Wir haben alle unsere Texte. Wenn es jemand sehen will, bitteschön. Wir brauchen ja die Klausur gar nicht mehr. Dann konnte ich nur sagen, ja, habt ihr recht, sehe ich genauso. Wir müssen die jetzt noch schreiben, es geht nicht anders. Aber ihr habt recht. Und die haben die dann eben ziemlich gut geschrieben, weil sie in diesen Methoden eben sehr gut vorbereitet waren. Und das wäre aus meiner Sicht langfristig eine Möglichkeit, um Leistung unter Beweis zu stellen. Nicht? Das ist also auch, manche nennen das diese Seepferdchenprüfung, weil vielleicht auch gleich nochmal erklären, aber der Sinn dahinter ist, dass man Kompetenzen schon im Prozess erwirbt und sieht und diese abschließenden summativen Prüfungen gar nicht mehr braucht. Und das gibt es inzwischen in der Lehrerausbildung teilweise im Saarland und in anderen Ländern, dass man auf diese portfolioorientierten, prozessorientierten Leistungsnachweise mehr setzt, weil man findet, dass das den Lernenden mehr hilft und man auch Leistung besser sieht. Und das zu implementieren in die Schule vielleicht peu à peu. Ja, es gibt jetzt in manchen Ländern eben Ersatzmöglichkeiten mehr und mehr für Klausuren, für Klassenarbeiten. Das ist ja ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, der Weg dahin ist noch weit. Aber in diesem Sinne, ja, Abschied zu nehmen von punktuellen Prüfungssituationen, die eher den Stress messen als die Leistung. Das ist meines Erachtens der Weg. Deswegen gibt es jetzt nicht die eine Methode oder das eine Format, was man schnell mal einsetzt. Das ist ja eher auch so eine Frage von grundsätzlicher Haltung und von Umgang damit, weil man in diesen komplexeren Formen zum Beispiel auch Zusammenarbeit, Kollaboration viel besser abbilden kann. Da können ja Menschen zusammenarbeiten, was ja im Moment im Abitur Betrug ist.
Und dann würde ich aber, also ich würde dann am Ende natürlich keine Note geben, aber gebe ich dann eine Rückmeldung? Also wie sieht es dann aus? Weil irgendwie, wenn ich dann in die Welt rausgehe, dann wollen sie Noten sehen oder wie auch immer. Also
Genau. Und viel besser als eine Note ist ja quasi ein Bericht oder ein Badge, wie manche sagen, oder irgendwas zu der konkreten Leistung. Also es ist, ich mache mal vielleicht andersrum, was wirklich schon stattfindet, wenn man Informatik studieren will in Potsdam, dann kann man sich an dem Hasso-Plattner-Institut bewerben. Ganz wunderbare Einrichtung, hochbegehrt fürs Informatikstudium. Und die möchten, genauso wie die 42 Wolfsburg und also im Bereich Informatik ist es relativ vorangeschritten, dass die sich gar nicht für das Notenzeugnis interessieren. Also die wählen ihre Studierenden auch gar nicht nach dem Notenzeugnis aus, sondern die möchten sehen in einem GitHub, also in dem, sagen wir mal, in dem digitalen Portfolio, was jemand schon programmiert hat. Und dann kann man authentische Leistungen zeigen. Das haben wir unseren Schülern damals auch schon ermöglicht, dass eben auch in der Schule im Unterricht programmiert werden konnte, auch in anderen Fächern. Wenn ein Schüler schon wusste, er möchte Informatik studieren, dann durfte der auch bei mir im Deutschunterricht fachbezogen seine Leistungen in der Form unter Beweis stellen. Und dann hat der so ein Programm, so eine App zur Interpretation von Texten in seinem GitHub. Und dieses GitHub, das zeigt er dann und stellt es vor, um sich auf den Studienplatz zu bewerben. Die nehmen sich da ein bisschen mehr Zeit. Das ist natürlich schon ein bisschen aufwendiger, aber die gucken sich an, was hat dieser Hannes denn vorzuweisen? Und da interessiert uns nicht ein Blatt Papier mit, was hat der denn jetzt in Kunst und in Sport für eine Note? Uninteressant für uns als Informatiker, aber wir wollen sehen, was hat er bisher programmiert? Wofür hat er sich interessiert? Und er kann es zeigen, entweder im Überblick oder im Detail und hat dann so einen Kompetenznachweis, und kann es auch selber darstellen. Also schmal oder ausführlich kann er selbst sagen, was er da gemacht hat. Das ist für die viel interessanter. Oder die Schülerinnen an der ESPZ, die bekommen von uns Zertifikate. Wenn die jetzt an Kongressen mitarbeiten und dann ist jemand im Filmteam oder jemand ist bei der Organisation des Catering oder kümmert sich da um BNE, Integration oder irgendwas, dann kriegen die am Ende ein Zertifikat, da steht drauf, was die genau gemacht haben. Und diese Zertifikate, jetzt zum Beispiel sind da welche dabei, die dann Film studieren, die interessieren die Filmhochschulen viel mehr, als dass der jetzt eine 5 in Physik hat oder eine 1.
Das hört sich jetzt alles wunderschön an. Und ich stelle mir das jetzt so vor, es gibt dann diese Best-Practice-Beispiele, ne, so an Schulen, die schon sehr weit sind, wo dann vielleicht auch schon SchülerInnen sind, die das auch gelernt haben von klein auf. Wie kriegen wir es dann hin, dass es nicht nur einzelne Schulen sind, die das umsetzen, sondern dass es im ganzen System implementiert wird?
Ein wichtiger Punkt, vor allen Dingen, was du gesagt hast, sehr schlau, die das von klein auf gelernt haben. Denn die Sachen, die ich jetzt so angesprochen habe, die kann man nicht in einem halben Jahr mal eben schnell in einem anderen bestehenden System so implementieren. Sondern, also meine Schülerinnen, die diese Methoden da gemacht haben, die waren ab Klasse 5 an solche Dinge gewöhnt. Die konnten schon Step by Step immer mehr ihren eigenen Lernprozess reflektieren, die konnten sich eigene Ziele setzen. Also man muss da langsam ran, mit sehr viel Geduld. Und ich glaube, das ist so, dass man einfach auch einkalkulieren muss, dass man Zeit braucht. Und ich bin, also wenn man jetzt überlegt, wie kann das in die Breite kommen? Es ist schon so, dass ich, also ich bin aber auch so, dass ich eher immer auf das Positive gucke, als mich zu beklagen. Ich finde, dass die digitale Welt uns da Möglichkeiten gibt und dass ich sehe, dass die Kolleginnen an Schulen, die für Veränderung brennen, dass die sich eben digital viel stärker vernetzen und vernetzen können, als das früher der Fall war. Also die tauschen sich dann aus über Bundeslandgrenzen hinweg mit anderen Lehrkräften anderswo. Und wir brauchen eben Schulleitungen, ganz entscheidende Positionen für Schulentwicklung. Wir brauchen Schulleitungen, die Kolleginnen auch gewähren lassen, die mit einer offenen Fehlerkultur sagen, hier sind drei in meinem Fachbereich und die haben da was vor, die wollen was erproben, das lasse ich zu. Und ich lasse zu, dass Sie das restliche Kollegium inspirieren. Also erfolgreiche Schulentwicklung ist, glaube ich, die Schulleitung muss da die Haltung haben, mit im Boot sein. Die Schülerinnen dürfen nicht übergangen werden, aber so der Funke und der Wille, was zu verändern, muss vom Kollegium ausgehen. Und wenn das zusammenkommt, dann ist, glaube ich, viel gewonnen. Also das ist so ein bisschen so ein Zwiespalt. Ich werde ja auch viel eingeladen an Schulen und alle möglichen Orte. Und ich finde immer, wenn ich da so anrausche, dann, wie du jetzt sagst, es hört sich dann toll an dem Tag und am nächsten Tag ist alles wie vorher. So, nicht? Das ist irgendwie ein schlechter Weg. Besser ist ein Weg, wenn Kolleginnen wirklich von sich aus im Netz irgendwo Inspiration kriegen, sagen, das wollen wir auch. Und wenn sie dann auf eine Schulleitung treffen, die sagt, ich bin vielleicht sogar skeptisch, aber ich lasse euch mal gewähren, könnt ja was Gutes werden. Ihr könnt sogar auf die Nase fallen und wieder aufstehen, aber macht ruhig mal. Ich halte euch da den Rücken frei. Wir betreten hier vielleicht eine Grauzone, aber ich trage das mit als Erprobung. Also so kann sich das, glaube ich, verbreiten.
Ja, und da muss man wahrscheinlich wirklich mitdenken, so dieses, ab welcher Jahrgangsstufe vielleicht man das dann einsetzt, weil, ne, wenn ich jetzt kurz vorm Abitur stehe und dann nochmal sage, ach übrigens, jetzt ändert sich nochmal eben das Prüfungsformat, macht das keinen Sinn. Ja, ich glaube, es ist eine große Herausforderung und eine große Aufgabe, ne, wenn man das machen will. Und ich glaube, dann müssen eben auch Gesetzgeber mitspielen und da auch Ressourcen auch öffnen.
Ja, absolut.
Was würdest du sagen, ist dann jetzt so die größte Herausforderung, noch, vor der ihr jetzt steht und wir alle irgendwie auch?
Wenn ich jetzt so ganz schnell nur ein Wort sagen müsste, dann würde ich sagen, Eltern. Ehrlich gesagt, das ist meine Erfahrung. Am skeptischsten sind Eltern, so in Summe. Das kann auch manchmal ganz anders sein, aber Eltern sind ein ganz großer Knackpunkt, wenn es darum geht, nicht die Angst, das eigene Kind wird jetzt hier irgendwelchen Experimenten ausgesetzt. Da werden doch sehr, wenn man sagen, große Instinkte wach, das Kind zu beschützen vor irgendwelchen Versuchen oder Dingen, wo es dann vermeintlich nicht gut lernt oder schlechte Voraussetzungen bekommt. Also Eltern müssen immer mitgedacht werden, im besten Fall wirklich auf Augenhöhe und dass es irgendwie gelingt, die mit in den Prozess zu bekommen. Und ein Trick sind natürlich auch die Kinder. Also wenn man die Schülerin auf seiner Seite hat, und die als Agenten benutzt, auch Mutti und Vati da zu Hause zu überzeugen, das ist, glaube ich, eine ganz gute Masche. Aber ach, es gibt so viele Herausforderungen. Also das fängt auch damit an, dass man ja die richtigen Menschen braucht. Und wir haben überall, je nach Fach und Lage und Bundesland natürlich unterschiedlich, aber ich glaube grundsätzlich einen unglaublich großen und steigenden Lehrkräftemangel. Also ich kann auch an unseren Schulen da mit den tollsten Ideen kommen, die sagen mir zu Recht, und ich kann es komplett verstehen, wir müssen halbwegs sehen, dass das hier irgendwie funktioniert. Wir können jetzt nicht noch irgendwelche wilden Experimente machen. Wir müssen irgendwie mal sehen, dass da irgendjemand irgendwie in der Klasse steht. So, nicht jetzt mal übertrieben gesprochen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, wenn dann Menschen, also wenn da so ein Mangel ist an Lehrkräften und ja, die dann ankommen, die müssen natürlich erstmal qualifiziert werden und die dann aber auch gleich zu so funkensprühenden InnovatorInnen zu machen, das ist natürlich schwierig. Also das ist ein Problem. Dann ist natürlich schon auch ein Problem, finde ich, dass nach wie vor in Deutschland Bildung nicht die größte Lobby hat. Also das Geld geht woanders hin und natürlich lässt sich mit Ressourcen und mit, es ist ja klar, wenn ich mich wohlfühle in meinem Schulhaus, wenn das ein bisschen nach was aussieht, bin ich viel eher bereit, das auch inhaltlich nochmal weiter zu gestalten. Wenn ich jeden Tag nur denke, kann denn irgendjemand mal da eine neue Klobrille irgendwie anschrauben, dann komme ich schwieriger auch auf den Gedanken, was ich jetzt noch an Innovationen machen kann. Also das sind natürlich auch so Faktoren, dass ja, dass das Bildungssystem immer noch, glaube ich, viel stärker eine Lobby braucht. In Finnland ist es eins der beliebtesten Berufsziele, Grundschullehrer zu werden. Also da gibt die ganze Familie aus, wenn der Sohn es schafft, irgendwie einen Platz im Studium für Grundschulpädagogik zu bekommen. Und bei uns ist es so, naja, hat zu 30 anderen Sachen nicht gereicht, kann man immer noch Grundschulpädagogik studieren, jetzt übertrieben gesagt. Das finde ich fatal. Das ist so eine wichtige, herausfordernde und kompetenzfordernde Tätigkeit, dass das einen viel höheren Ruf genießen müsste. Denn alle, die bei uns auf den Schulbänken sitzen, sind ja dann die später auch die Ärzte, die Politiker, ja, die Müllmänner und alles werden, was uns zusammenhält, nicht? Und insofern ist das doch, finde ich, eine extrem wichtige Tätigkeit, wo wir die aller, und wir brauchen da Vorbilder. Das ist ja in Instagram inzwischen ganz toll. Also ich sehe ja da mit großer Freude, dass dann Menschen auch, ja, sich zeigen und ich hoffentlich damit auch so inspirieren, noch jüngere Menschen doch auch in Richtung dieses Berufs zu gehen. Und man kann ja heutzutage, man muss ja nicht als Lehrkraft arbeiten. Es gibt ja nicht nur als Erzieherin, aber auch als in sonstigen Berufen von multiprofessionellen Teams viele Möglichkeiten, an Schule mitzuwirken. Und das wäre mir also ganz wichtig, dass wir da die engagiertesten Leute dann da haben. Und nicht, also nichts gegen Menschen, die so denken, aber wenn wir vorrangig Menschen im Lehrerberuf haben, Lehrkräfteberuf haben, die darauf abzielen, Sicherheit zu haben, verbeamtet zu werden und regelmäßige Zeiten. So welche soll es ja geben, also die gibt es bei uns gar nicht, aber so welche soll es ja irgendwo geben. Das lähmt natürlich Innovationsbereitschaft auch.
Lass ich jetzt mal so stehen. Jetzt bin ich einfach, ne? Also ich muss ja jetzt morgen, übermorgen, übermorgen muss ich einfach Noten geben. Es ist ja so. Das heißt, was hast du für Tipps vielleicht? Was kann ich schon wirklich für kleine Schritte machen, für kleine Dinge tun, damit ich irgendwie was verändere?
Naja, der wichtigste Schritt, glaube ich, ist erstmal die Relevanz von Noten zu vermindern. Also ich kann ja, das ist ja leider so, ich war ja selbst in der Falle. Also das muss ich auch zugeben. Ich war als Lehrkraft, das ist ja kein Wattegeschoss. Also ich hatte ja auch zu tun mit, natürlich auch mit Schülerinnen, die keinen Bock hatten mit Sachen. Ich habe selber auch gemerkt, wie ich direkt oder indirekt so gesagt habe, naja, also so sinngemäß, vergesst nicht mal die Klassenarbeit dann und dann, dann müsst ihr ja das und das können und so. Ich habe das ja selber gemerkt, wie dieses ganze System auch ich selbst so zur Erleichterung meiner Position benutzt habe. Und ich finde, wenn man jetzt beständig immer nur, also wenn Schülerinnen vielleicht zu Recht auch Inhalte in Frage stellen, wieso müssen wir denn jetzt hier uns mit dieser komischen abstrakten Materie beschäftigen? Und wenn ich dann keine andere Antwort habe als, das machen wir in der Klausur oder das ist vorgeschrieben im Abitur. Ich will es auch nicht, aber da müssen wir alle zusammen durch. Aber wir müssen gute Noten schaffen. Dann zementiere ich natürlich so ein System. Und wenn ich ihnen irgendwie Möglichkeiten eröffne, eigene ja auch zu partizipieren an dem Prozess des Bewertens. Also das hängt ja damit zusammen, dass ich ihnen Auswahlmöglichkeiten gebe. Ich kann ja sagen, alle machen jetzt eine Einzelarbeit, schreiben diesen Text und kriegen darauf dann eine Note. Oder ich kann ihnen sagen, peu à peu, also wie du richtig schon zweimal betont hast, man muss gucken, welche Jahrgangsstufe, wie kann man sie langsam heranführen, aber so als Zielstellung, die Schülerinnen kennen verschiedene Methoden, kennen vielleicht auch verschiedene digitale Tools oder sonst was, und dann sage ich ihnen, hier ist eine Aufgabe und ihr dürft selbst entscheiden, ob ihr das alleine zu zweit, zu dritt, am Ende mit einem Film, mit einer Präsentation, womit auch immer macht. Und wenn ihr euch dann entscheidet, dann müssen wir auch gemeinsam besprechen, welche Bewertungskriterien sinnvoll sind. Also wenn ihr eine Form wählt, wo ihr das gar nicht selbst präsentiert, sondern so einen Film macht, dann muss ich nicht eure Moderationskompetenz, kann ich da nicht bewerten zum Beispiel. Da muss man die Kriterien anpassen, mit ihnen darüber sprechen und vor allen Dingen finde ich danach sich auch die Zeit nehmen, leider und nicht leider, sondern muss so sein, dass man wenigstens kurz reflektiert, waren meine Entscheidungen sinnvoll? Und da kamen bei mir Schülerinnen oft dazu, naja, dass wir das zu dritt gemacht haben, fühlte sich erstmal gut an, aber wir haben gemerkt, es ist nicht sinnvoll. Wir machen bestimmte Sachen später dann beim nächsten Mal doch auch alleine zum Beispiel, weil es keine gute Entscheidung war, aus verschiedenen Gründen. Also diese Entscheidungsmöglichkeiten offerieren, wenn es auch nur im Kleinen ist, sie dann teilhaben lassen an den Bewertungsmodalitäten und mit ihnen darüber reflektieren, was sie gemacht haben. Das, glaube ich, führt dazu, dass sie auch auf so einer Reflexionsebene nicht einfach nur den Fremdnotendruck so hinnehmen, sondern das selbst im besten Fall in Frage stellen. Ich hatte Referendarinnen, die mit 1,0 abgeschlossen haben und ich habe mich noch so gefreut. Mensch, Frau L. Punkt, ist doch super. Da sagt die zu mir, wissen Sie was, die Note ist mir überhaupt nicht wichtig. Ich weiß ja, was ich kann, das ist alles gut, kann mich da auch präsentieren, die Note ist mir eigentlich scheißegal. Und im ersten Moment war ich so beleidigt und dachte, sagen Sie mal, Sie freches Ding, ja, so, Sie freches Ding, wie kann das sein? Und dann dachte ich aber ein bisschen später, nee, einen größeren Erfolg kann ich ja eigentlich gar nicht erzielen, als dass sie auf sich selbst guckt und nicht diese Fremdziffer braucht.
Ich finde, das war jetzt schon mal ein gutes Schlusswort. Aber ich möchte natürlich noch wissen, wo kriege ich jetzt mehr Informationen her? Wo finde ich euch? Wie kann ich vielleicht mitarbeiten, etc.?
Also Kontakt- und Mitarbeitsmöglichkeiten auf unserer Homepage prüfungskultur.de. Da gibt es so eine Community-Seite, da kann ich mir Beispiele angucken von Prüfungsformaten, kann eigene hochstellen, kann mitdiskutieren, kriege Infos. Wir machen regelmäßig Veranstaltungen, Barcamps. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, als Veranstaltung, wo man niederschwellig sich quasi austauscht. Das findet regelmäßig statt, online und auch in Präsenz. Daran kann man sich beteiligen. Man kann natürlich auch im Netz oder in Papierzeitschriften Publikationen sich angucken. Wir haben so ein Buch als Institut rausgegeben, Wege zu einer zeitgemäßen Prüfungskultur bei Belz. Kann man sich kaufen, wenn man will, oder wahrscheinlich umsonst irgendwo kriegen in der Bibliothek. In Zeitschriften gibt es ständig, es gibt gerade in der Zeitschrift Schule führen, heißt die, glaube ich, oder so ähnlich. Da sind fast alle Artikel von uns. Also wenn man ein bisschen sucht, dann findet man, glaube ich, schnell. Und auf Social Media ist ja inzwischen so ein bisschen schwierig. Ich bin ja noch so ein Opi, der mit Twitter groß geworden ist. Das gibt es ja nicht mehr. Instagram hat andere Spielregeln. Ich glaube, die maßgebliche Diskussion spielt sich dann eher auf LinkedIn vielleicht noch ab. Aber wer uns oder mich finden will, der findet uns.
Schön. Dann danke ich dir.
Vielen Dank.